Es war eine interessante Kinderpredigt. Es war nämlich die Predigt, die ich jetzt zu euch reden wollte. Über dieses Beispiel, genau über Jairus und diese Frau. Es war nicht abgesprochen, ja. Du hast das einfach gemacht. Und das heißt für mich, Gott wollte wohl, dass ich mit euch über ein anderes Thema spreche. Und deshalb möchte ich mit euch mitnehmen in die damalige Zeit, als Jesus gelebt hat, als er bei den Menschen war. Wir finden die Begebenheit im Lukas im 13. Kapitel. Ihr kennt das, die Begebenheit. Und ich will euch trotzdem mitnehmen und mal so ein bisschen Kopfkino anregen, wie das damals gewesen ist. Wenn wir nämlich verstehen wollen, was dort abgelaufen ist, dürfen wir nicht von uns auf die damalige Zeit zurückschließen. Es waren ganz andere Zeiten, ganz andere Menschen, ganz andere Kulturen, ganz andere Gegend, ganz anders als wir. Das heißt, wenn wir Bibel lesen, stehen wir immer in der Gefahr, mit unserem Bild, mit unseren Erfahrungen, die wir haben, auf die Menschen und auf die Situation von damals zurückzuschließen. Da können wir knapp daneben liegen, und da sind wir auch vorbei. Ja? Sondern, dass wir uns überlegen, versuchen hineinzuversetzen in die Situation damals. Damals war Sabbat. So wie heute. Und Jesus ging in die Synagoge nach seiner Gewohnheit. So wie wir auch heute nach unserer Gewohnheit zum Gottesdienst gekommen sind. Nur, wenn ich uns anschaue, dann sitzt hier Männlein, Weiblein, Kinder, familienweise, freundeweise, alles zusammen. In der Synagoge damals war es anders. In der Synagoge war der Raum der Männer. Da war keine Frau. Die Frauen, das war da meistens auch so eine Empore irgendwo mit drin, die Frauen waren ganz hinten, im Schatten unter der Empore, die hatten ja nicht so schöne Lichtfenster, wie wir heute haben. Da war es dunkler insgesamt, das Licht gedämpfter. Die waren dort oder auf der Empore, also zurück von den Männern weg. Und dann war vorne der Lehrer. Und der Lehrer war an diesem Sabbat Jesus. Er war der Ehrengast. Man gab ihm dann in der Regel die Schriftrolle. Die waren dann so auf einem Ständer. Man gab ihm so eine Schriftrolle und der wurde aufgeschlagen und er hat gelesen und hat darüber gelehrt. So sollte es an diesem Sabbat auch sein. Aber manchmal kommt es anders. Manchmal macht Gott, macht Jesus Dinge, die wir uns nicht erhoffen. Also stellt euch vor, versucht euch das mal so ein bisschen Kopfkino mitzumachen. Versetzt euch in die Situation damals. Wer eine Frau sein will, der versetzt sich hinten in die Dunkelheit unter die Empore. Wer ein Mann sein will, der sitzt mittendrin. Und jetzt warten wir, was kommen wird. Und der Lehrer geht nach vorne. Jesus geht nach vorn. Und alles ist gespannt. Und da heißt es im Vers 10, als Jesus am Sabbat in einer Synagoge lehrte, befand sich eine Frau unter den Zuhörern. Alleine dieser Satz ist bemerkenswert. Denn in der Männergesellschaft von damals galt nur der Mann etwas. Und man schaute auf den Mann. Und jetzt wird praktisch für unser Kopfkino, wenn wir so einen Film drehen würden, die Kamera rumschwenken, würde nach hinten ins Dunkle scheinen, würde ein Zoom heranholen, eine Frau. Wie ist das möglich, dass in diesem Männergottesdienst eine Frau, die am Rande steht, jetzt auf einmal so groß in den Mittelpunkt gesetzt wird? Das war ungewöhnlich. Sowas war normalerweise nicht möglich. Und da heißt es, diese Frau war seit 18 Jahren krank. Ein böser Geist hatte sie verkrüppeln lassen. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Wie mag diese Frau ausgesehen haben? Welches Bild seht ihr vor euch, wie diese Frau ausgesehen hat? Bettina, komm. Das ist eine Frau. Wie mag sie gewesen sein? So? Nach unten? Blick nach unten? Kennt ihr die Krankheit Morbus Bechterew? Ich hatte einmal einen solchen Patienten gehabt. Da bin ich ins Krankenzimmer gekommen. Ich habe damals Krankenpflegeausbildung gemacht. Und da sagte die Stationsleitung zu mir, da haben wir einen Neuzugang, der hat einen Bechterew. Ich hatte damals in der Ausbildung nie was gehört von Bechterew. Da habe ich gesagt, und was ist das? Muss ich da was beachten? Und da sagt sie, den musst du jetzt waschen. Und musst mit ihm zur Toilette gehen. Ich sage, na gut, das war mein alltägliches Geschäft. Ich gehe rein und ich nehme die Bettdecke zurück und da liegt im Bett ein Fragezeichen. Er lag auf der Seite und er sah aus wie ein Fragezeichen. So verkrümmt lag er dort. Da war ich erstmal erstaunt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er aufstehen kann, ob wir zur Toilette gehen können. Und er sagte, ja, ich muss mal. Aber ich komme nicht aus dem Bett raus. Ich habe das Bett ganz nach unten gelassen. Und dann musste ich noch so ein Treppchen mit davor stellen. Und er sagte, geben Sie mir mal meine Stöcke. Ja, wo sind die denn? Normalerweise sind an einem Krankenhaus Nachttisch hinten dran Vorrichtungen, wo man die Krücken ranhängen kann. Aber da waren keine. Und da lachte er, sagte, Sie müssen den Schubladen aufmachen. Und da waren zwei Stöcke drin, wie so ein größerer Kochlöffel lang. So lang passten in das Schubfach rein. Und dann habe ich ihn herausgeholt aus dem Bett. Und wie er auf den Füßen stand, musste ich aufpassen, dass er nicht nach vorne fällt. Und dann hat er diese Löffel hier genommen, diese kleinen Stöcke. Und so ging er ins Bad. Es war mein erster Eindruck von einem Kranken, der so verkrümmt war. Und wenn wir jetzt nochmal diese Frau nehmen und uns genau das vorstellen, wie sie hier verkrümmt ist, was fällt euch auf? Was ist bei dieser Frau hier? Der Blick ist nach unten, die kann sich nicht aufrichten, die kann jetzt nicht im Frühjahr die schönen Blüten draußen sehen. Wenn die Vögel zwitschern und sie will sich aufrichten, kann sie nicht sehen. Der Blick ist nur nach unten in den Schmutz, in den Dreck. Die hatten ja nicht so einen sauberen, gesaugten Boden wie hier. Ja, das war also ganz anders. Der war nach unten, sie sah nur den Schmutz und das müssen wir auch im übertragenen Sinn sehen. Denn was leidet sie seelisch? Wie mag es ihrer seelischen Gesundheit gehen? Die Seele ist genauso verkrümmt. Jetzt schaut euch mal hier auf die inneren Organe. Was machen die inneren Organe? Die sind gequetscht. Sie kann nicht mehr richtig durchatmen. Wenn wir durchatmen wollen, dann richten wir uns auf und atmen durch. Das geht nicht, weil sie sich nicht aufrichten kann. Die inneren Organe sind zusammengequetscht, zusammengedrückt. Und dieser Mann, dieser Patient, der bei mir lag, das war sein Problem. Die inneren Organe haben versagt. Sie haben ihren Dienst eingestellt und dem Mann war nicht mehr zu helfen. Er ist dann nach einiger Zeit bei uns gestorben. So ist sie. 18 Jahre lang. Und die Krankheit schreitet vor und die geht immer weiter nach unten. Ich kann mal erst wieder hoch, damit du wieder durchatmest und deine Organe wieder Blut bekommen. So stelle ich mir die Frau vor, die da hinten steht im Dunkeln, niedergedrückt. Und wenn wir jetzt unseren Bericht weiter fortsehen, da heißt es im Vers 12, als Jesus die sah. Wisst ihr, dass das mit die schönsten Worte der Bibel sind? Wer nahm von dieser Frau überhaupt Notiz? Also wenn die da reinkommt so und da hinten sich verkrümelt, sie ist ja schon ganz hinten, damit sie nicht auffallen will. Denn wenn jemand krank war, dann war er zur damaligen Zeit ein Sünder. Denn weil er Sünder war, war er ja krank. Die Krankheit war der Beweis für Sünde. So war das Denken gewesen. Manchmal ist es auch in unserer Zeit noch so. Für sie war das so, ich bin eine Sünderin. Und eine Sünderin hat normalerweise an dem heiligen Ort nichts zu suchen. Wir beten ja manchmal in unserem Gottesdienst vorneweg und halte alle Störungen von uns fern. Und die Frau war so eine Störung. Und das wusste sie. Sie wollte ja keine Störung sein, sondern deshalb blieb sie ganz da hinten. Aber warum ist sie denn überhaupt gekommen? Die hätte ja auch zu Hause bleiben können. Naja, die hatten damals keinen Hope Channel, den man sich dann notdürftig hätte anschauen können. Also sie hatte Sehnsucht. Sie hatte ein geistliches Interesse. Sie hatte Sehnsucht nach Gemeinschaft. Denn wenn du so verkrüppelt bist und von allen als typische Sünderin abgestempelt bist, dann gehörst du nicht mehr dazu. Dann bist du eine ausgeschlossene Person. Und deshalb blieb sie da ganz hinten im Dunkeln. Und dann stehen da diese Worte, als Jesus sie sah. Diese Worte sind ein unwahrscheinlicher, großer Trost für jeden, der sich am Rand fühlt, der sich nicht verstanden fühlt, der aus welchen Gründen auch immer nicht dazugehört. Ich kann dir sagen, Jesus sieht dich. Sein Blick geht nicht an dir vorbei, er sieht dich. Und jetzt passiert eine Störung, wie sie normalerweise im Gottesdienst nicht vorkommen darf. Das soll ja alles geordnet ablaufen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Jetzt überlegen wir uns mal diese Situation. Die Frau, die da hinten steht, wir wissen nicht ihren Namen. Ist nicht berichtet. Dann können wir sagen, viele Frauen damals hießen Maria, vielleicht hieß sie auch Maria, ich weiß es nicht. Als er sie rief, wahrscheinlich ohne Namen, sondern er rief sie an, Frau, Frau, wie wird sie reagiert haben? Gar nicht. Sie konnte ihn ja nicht sehen, ihr Blick war ja nach unten. Und er ruft sie wieder, Frau, komm. Komm doch mal zu mir. Und vielleicht ihre Nachbarin stößt an, der meint dich? Mich? Nee. Wer sieht mich denn schon? Wer nimmt denn von mir schon Notiz? Wer meint denn mich? Doch, der meint dich. Geh mal hin. Nein, das kann ich nicht. Das geht nicht. Ich kann doch nicht hier durch die ganze Männergesellschaft nach vorne gehen. Und ich sehe die Männer und die Gemeindeleiter und die Verantwortlichen und die Saaldiakone und wer auch immer und guckt hin, was passiert? Das geht nicht. Wieso ruft er sie? Die kann doch nicht kommen, die darf nicht drauf hören. Das geht gegen alle Ordnung. Und was schreibt Lukas, der Arzt, der uns das berichtet? Und sie kam. Sie ging nach vorne. Und so wie sie nach vorne ging, war das kein schnelles Gehen. Und die Spannung steigt im ganzen Raum. Was passiert jetzt? Das geht doch nicht. Und der Gemeindeleiter denkt, da muss man doch einschreiten. Aber Jesus, das kann man doch nicht machen. Und da kann ich mir so vorstellen, wie in allen Köpfen eine Spannung herrscht. Eine knisternde Atmosphäre. Es geht total gegen die Ordnung. Und die Frau kommt nach vorne. Und wir lesen, die Frau kommt, Bettina, komm wieder. Und da heißt es, und er legte ihr die Hände auf. Und sogleich richtete sie sich auf. Sie richtet sich auf. Was sieht sie als erstes? Wen sieht sie als erstes? Wenn er so steht und sie sich aufrichtet? Jesus. Sie schaut in seine Augen. Sie schaut nicht, was denken jetzt die Menschen? Wie sehen die mich? Sondern sie schaut in seine Augen. Das ist das Wunderbare. Ganz egal, wie es dir geht. Wenn Jesus dich aufrichtet, schaust du immer in seine Augen. Wenn Jesus wiederkommen wird und die Gräber sich auftun, wohin schauen die Auferstandenen? In seine Augen. Wir können ihn sehen. Und worauf sah der Gemeindeleiter? Worauf sah die Gemeinde? Es ist hart, was hier steht. Der Synagogenvorsteher aber ärgerte sich darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Er ärgerte sich. Es gibt immer einen Grund, dass wir uns ärgern können. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber irgendwas finden wir immer. Und wenn es die Fliege an der frisch gestrichenen Wand ist. Wir finden immer etwas, wo wir uns aufregen könnten. Und gerade wenn es gegen unsere Vorstellung geht, gegen unsere Ordnung, gegen unsere Gewohnheit, das war schon immer so. Da könnten wir uns ja ärgern, wenn da auf einmal einer kommt und sagt was anderes oder der tut was anderes. Und Jesus macht das. Der tut was anderes als das, was man am Sabbat macht. Der sollte sich vorne hinsetzen, der meistens gesessen vorne, wie so auf einem Thron, und sollte das Wort verkündigen, sollte predigen. Stattdessen holt er da eine verkrüppelte Frau nach vorne und arbeitet am Sabbat. Er heilt die. Und diese verkrüppelte Frau war die Sünderin. Das geht nicht. Nur der Gemeindeleiter, der war so hin und her in der Spannung. Wie sage ich es meinem Kinde? Er wollte nicht offen Jesus sagen, hör mal, das kannst du nicht machen hier bei uns. Das geht nicht. Das ist gegen die Ordnung. Und du kannst nicht am Sabbat heilen. Das geht nicht. Das wollte er nicht offen sagen. Deshalb verklausuliert er das in die Allgemeinheit hinein. Er spricht also nicht Jesus an, obwohl jeder weiß, er meint Jesus, aber das traut er sich nicht. Ja, manchmal kann uns das ja auch passieren, dass wir eigentlich jemandem irgendwas sagen wollen, aber uns nicht trauen, das direkt zu sagen, und da verklausulieren wir es in die Allgemeinheit hinein. Das ist so schön, um die Wahrheit zu sagen und nichts zu sagen, ne? Aber trotzdem gesagt zu haben. Und so macht er das und er sagt, es gibt 6 Tage, die zum Arbeiten da sind. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Jetzt will ich mal gar nicht gegen ihn sein, sondern mich einfach mal in diesen Mann hineinversetzen. Der hatte als Gemeindeleiter die Aufgabe, für Ordnung zu sorgen. Das war sein Job. Hat er Unrecht, wenn er da sagt, es gibt 6 Tage, da könnt ihr arbeiten, aber nicht am 7., der Sabbat? Hat er Unrecht? Nein, der sagt die Wahrheit. Das ist biblisch. Das ist das Gebot. Aber was ist an dieser Aussage nicht ganz richtig? Ich denke, sein Verständnis vom Sabbat war ein anderes als das Verständnis von Jesus zum Sabbat. Für Jesus ist der Sabbat ein Tag, an dem die Menschen heil werden sollen, Heilung erfahren im ganzheitlichen Sinne, in dem du kommen kannst mit Sorgen beladen und du darfst hier frei werden, du darfst heil werden. Und das ist für Jesus keine Arbeit, sondern es ist Befreiung. Und deshalb sagt er ihnen, ihr Heuchler, bringt nicht jeder seinen Ochsen an die Tränke? Und er bringt es auch mit anderen Bildern noch, wenn ein Tier in den Brunnen hineinfällt, holt das dann nicht raus? Und dann sagt er, soll nicht diese Frau, die Satan 18 Jahre gebunden hat, nicht gerade an einem Sabbat frei werden? Natürlich hatte der Gemeindeleiter recht. Die war 18 Jahre krank, hätte sie doch bis morgen auch warten können. Auf den Tag wärst du nicht angekommen. Aber das ist unser menschliches Denken. Das göttliche Denken ist etwas anderes. Dem göttlichen Denken geht voraus, Jesus sah sie. Und wenn Jesus dich anblickt, dann ist jetzt der Zeitpunkt für die Heilung, nicht irgendwann. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und das machte Jesus in seinem Begegnung mit den Menschen immer wieder deutlich. Natürlich hätte manches Zeit gehabt. Wenn ich das Beispiel der Frau nehme, mit ihren Blutungen, die hätte auch noch einen Tag weiter warten können. Das waren 12 Tage. Da hätte doch sie dem Jesus die Zeit geben können, damit er rechtzeitig zu Jairus nach Hause kommt, damit das Mädchen nicht stirbt. Was mischt die sich da ein? Aber jetzt war der Zeitpunkt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Jetzt. Wir können uns nur jetzt entscheiden. Wir können uns nicht rückwirkend entscheiden. Das ist vorbei. Und wenn wir sagen, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ich entscheide mich morgen, dann habe ich mich entschieden, nämlich dagegen, weil wir uns nicht entscheiden können. Wir entscheiden uns immer. Wenn ich also sage, Ausrede bringe, und dann habe ich mich dagegen entschieden. Und deshalb ist die Entscheidung jetzt ganz wichtig. Als Jesus diese Frau sah und ihr gesagt hat, komm nach vorne. In dem Moment musste diese Frau eine Entscheidung treffen. Will ich das? Komme ich nach vorne? Will ich endlich Befreiung haben? Ich weiß nicht, ob sie das erhofft hat. Aber sie ist dem Ruf Jesu gefolgt. Trotz der Konsequenzen, die die ganze versammelte Männerwelt und vielleicht auch die Frauen hinten, die auf diese Frau gelegt haben. Sie ist dem Ruf Jesus gefolgt. Wenn Jesus dich ruft, jetzt ruft, dann zöger nicht. Egal, wie du aussiehst, egal, was dich bedrückt, egal, was dich niederdrückt, was dich fertig macht, was dich krank macht, ganz egal. Egal, wie du aussiehst, ob du die Sabbatkleidung anhast oder ob du zerlumpt und ungewaschen kommst, von der Arbeit, wie auch immer. Wenn Jesus dich ruft, jetzt ist der Zeitpunkt. Komm, denn jetzt will er dich heilen. Und da ist es ganz gleich, was die anderen dazu sagen. Das ist die persönliche Konsequenz, die ich daraus ziehe. Jesus sagt, und diese Frau hier, die der Satan 18 Jahre lang gebunden hatte und die doch eine Tochter Abrahams ist, sie sollte an einem Sabbat nicht von ihrer Fessel befreit werden dürfen? Sabbat ist der Tag der Befreiung. Befreiung von Fesseln. Wenn wir den Sabbat halten aus Zwang, weil man das so macht, weil man so machen muss, dann ist er ein Zwang, dann haben wir keine Freude. Sondern Sabbat ist ein Tag der Befreiung. Weg mit Fesseln. Lobt und preist Gott. Freut euch, dass er uns diesen Tag geschenkt hat. Jede Woche einen zusätzlichen Urlaubstag. Ein Tag der Befreiung, an dem wir auftanken können, an dem wir neuen Mut holen können, neue Kraft für das, was in der Woche auf uns zukommt. Aber denkt nochmal an die Frau. So kam sie in den Gottesdienst. Aber so ging sie hinaus. Und das heißt auch für mich, wenn ich herkomme, niedergedrückt von Sorgen bin, dann nimm die Sorgen nicht wieder mit nach Hause. Lass sie hier. Leg sie bei ihm ab. Richte dich auf. Atme wieder durch. Befrei deinen inneren Zwang, deine inneren Organe von dem, was dich zerstört. Und nimm das Leben, das dir Jesus Christus schenkt, wieder neu in dich auf. So ist der Sabbat für uns dieser Tag der Befreiung. Der Tag, an dem uns Gott in ganz besonderer Weise segnen will. Und diesen Segen, den wollen wir mitnehmen. Den wollen wir aufnehmen. Amen.